Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Susanne Burkhardt.
Schön, dass Sie dabei sind. Hier geht's gleich um nichts Geringeres als den Kampf einer Schauspielerin gegen das Patriarchat.
Diese Stadt ist total kaputt. Das Leben in dieser Stadt ist total kaputt. Diese Menschen sind total kaputt. Die Männer, ihre Macht und die daraus resultierenden Strukturen. Ergo, ich werde in dieser Stadt immer kaputter. Entweder ich gehe so schnell als möglich weg.
Aber wohin?
Oder ich fange an, mich zu wehren.
Aber wie?
Tja, um dieses Wie. Da geht's gleich im Gespräch mit Margarita Breitkreuz. Sie ist die Hauptdarstellerin im Film Geschlechterkampf, das Ende des Patriarchats. Und dann reisen wir ins wunderschöne schottische Edinburgh. Dort besuchen wir das Fringe Festival. Was macht eine Schauspielerin, die jahrelang mit vielen großen Regisseuren gearbeitet hat und die jetzt mit Anfang 40 kaum noch Angebote bekommt? Sie geht zum Beispiel zum Arbeitsamt und bekommt dort das Angebot, an einem Theater in Bremerhaven zu spielen.
Ich kann doch nicht nach Bremerhaven.
Bremerhaven ist schön, hat man mir gesagt. Und da gibt es auch ein Theater und da wird auch Theater gespielt und das ist am Meer.
Ich habe mit Castorf gearbeitet.
Mit wem?
René Polisch, Falk Richter. Ich habe bei Martin Wuttke gespielt. An der Volksbühne, am BE, im Maxim-Gorki-Theater. Ich kann doch jetzt nicht mit irgendeinem Regieassistenten in Bremerhaven, im Weihnachtsmärchen, den Blechmann aus dem Zauberer von Oz spielen. Das geht einfach nicht. Das geht nicht.
Warum nicht?
Ja, Fragen wie diese werden viele gestellt im Film Geschlechterkampf, das Ende des Patriarchats. Ein Film von Sobo Svobodnik und Margarita Breitkreuz. Hier haben wir sie gerade gehört. Sie spielt die Hauptrolle im Film. Fast ununterbrochen ist sie zu sehen als Marga, eine arbeitslose Schauspielerin. Und in diesem Ausschnitt als Arbeitsvermittler haben wir gehört, ganz unverkennbar, Lars Rudolph. Und diese Marga, die zieht in den Kampf gegen das Patriarchat. Sie treibt meist wütend durch Berlin im Widerstand gegen eine schubsende, pöbelnde, sexistische Männerwelt. Sie trifft Feministinnen wie Lady Bitch Ray, die Transfrauenkabarettistin Michaela Dudley oder die Journalistin Theresa Bücker. Und sie lässt sich von ihnen erklären, was sie unter modernen Feminismus verstehen und sinniert mit Volksbühnenkolleginnen wie Katrin Angerer oder Inga Busch über die Männerwelt. Aber was lernen wir daraus? Darüber will ich jetzt mit Margarita Breitkreuz sprechen. Sie ist die wichtigste Protagonistin in diesem Doku-Spielfilm und jetzt bei mir im Studio. Schönen guten Tag.
Hallo.
Das ist ja der zweite Film, den Sie zusammen gemacht haben mit Sobo Svobodnik. Der erste hieß Klassenkampf und darin ging es natürlich um das Thema Klasse, Klassenunterschiede. Jetzt geht es um den Kampf gegen das Patriarchat. War da sowas, was sich angestaut hat, wo man gesagt hat, so jetzt reicht's mir aber, jetzt will ich endlich mal alles das raushauen, was ich jetzt schon so lange erlebt habe, weil ihr passieren ja lauter Sachen da unterwegs in der Stadt. Es gibt immer wieder Situationen, wo es so zu Übergriffigkeiten durch Männer kommt und sie wird natürlich immer wütend und entscheidet sich ja dann irgendwann, jetzt wehre ich mich, jetzt trete ich zurück, jetzt schlage ich dem Typen die Nase ein und so weiter. Also nochmal gefragt, gab es so eine Art Punkt, wo Sie als Frau in einem bestimmten Alter mit einem bestimmten Beruf gesagt haben, so jetzt habe ich das und das und jenes erlebt, das muss jetzt einfach mal irgendwie verarbeitet werden?
Ja, klar. Das war nicht, dass alles sich drumherum irgendwie verstärkt hat oder sonst noch was oder zum Überlaufen. Nein, ich habe meine Kraft gespürt und wusste, jetzt kann ich was sagen. Und das war der Punkt. Man sagte, jetzt wird der Film kommen. Ich habe die Reife tatsächlich erreicht und einfach nur diese Frechheit und auch dieses Ja. Und ich weiß, es wird geil. Und so wie ich das spielen werde, richtig sein.
Also der Regisseur hat hier bei uns im Programm gesagt, da war ziemlich viel Druck auf dem Kessel und jetzt ist der Deckel halt abgeflogen.
Na klar, Sobo hat recht mit diesem, dass das irgendwann nicht mehr aushaltbar ist. Aber vielleicht war das auch viel mehr Druck bei ihm als Mann auch. Ich habe das schon als kleines Kind, also von meiner Kindheit habe ich schon gespürt, es stimmt vorne und hinten nicht. Deswegen, das war meine Realität, so lebte ich. Und irgendwann hat es sich eben zu einem Buch verdichtet. Aber das war nicht so, dass meine persönliche Situation gerade so war, dass ich nicht mehr konnte, als diesen Film zu drehen. Das stimmt nicht.
Es ist zum Teil eine radikale Weise. Also diese Marga, die ist wirklich ziemlich aggressiv auch unterwegs. Es ist aber zum Teil auch sehr lustig. Es gibt sehr ungewöhnliche Begegnungen und es gibt immer wieder Einsprengsel. Das kennt man vielleicht, wenn man die Serie Fleabag kennt, wo die Hauptdarstellerin sich immer wieder in egal welcher Szene plötzlich zur Kamera dreht und praktisch, als wäre sie gar nicht da, etwas sagt. So machen sie das auch in dem Film. Da wird dann plötzlich irgendein Zitat einer Feministin oder einer Frauenrechtlerin gesprochen, so wie dieses hier.
Wenn eine Frau zur Realität durchdringt, lernt sie ihren Zorn kennen. Und das heißt, sie ist bereit zu handeln. Mary Daly, 1928 bis 2010, radikal-feministische amerikanische Philosophin und Schriftstellerin.
Es gibt auch noch andere Zitate. Maren Kreumann sagt zum Beispiel, Männer werden generell überschätzt. Oder Rosa Luxemburg, die sagt, der Charakter einer Frau zeigt sich nicht da, wo die Liebe beginnt, sondern da, wo sie endet. Was ist das Ziel Ihres Filmes? Ist es so ein Aufrütteln und Wachmachen und zu sagen, Leute, guck mal, das läuft hier alles falsch, das muss sich radikal ändern?
Ja, also unter anderem ist es das Ziel. Also mein persönliches Ziel war, mich auszudrücken. So, und ich wusste, das wird auf irgendeine Weise eine Welle schlagen. Und wie, was die Mittel betrifft, was wir benutzt haben, wir haben uns einfach alles bedient, was wir eben gebrauchen können. Also wir haben jetzt nicht in Konstrukten oder so, würden wir das dann machen und so und das. Nein, wir haben einfach gesagt, was brauchen wir? Das nehmen wir uns einfach an Mitteln.
Ja, also es ist so eine Mischung aus Spielfilmszenen und fiktiven Szenen. Und zum Beispiel gibt es eine Begegnung mit, also überhaupt für alle Fans der alten Castorf-Ära Volksbühne, sind natürlich jede Menge Darsteller aus dieser Zeit da, Inga Busch, Katrin Angerer, Alexander Scheer, Daniel Zillmann, die tauchen da alle auf. Und da gibt es so eine Begegnung zum Beispiel, wo Marga zwei Frauen trifft und die sind eigentlich sowas wie Virginie Despont, die dann praktisch die King-Kong-Theorie rezitieren. Aber das wird so dargestellt, als wäre das so ein Talk an der Bar eigentlich.
Es gibt auch Frauen im Machtapparat.
Die Frauen im Machtapparat sind die Verbündeten der Männer. Diejenigen unter uns, die den Rücken krumm machen und unter der Dominanz lächeln können. Und dann noch behaupten, es tut gar nicht weh. Aber die anderen, die Wütenden, die Hässlichen, die Dickköpfigen, die werden erstickt, ausgegrenzt und vernichtet.
Es wird eigentlich permanent klargemacht, dass die Männerwelt oder diese patriarchalen Strukturen uns Frauen diskriminieren, uns das Leben schwer machen, Sachen verhindern, uns verletzen, uns einschränken. Und da habe ich dann irgendwann gedacht, aber wo ist denn das Versöhnliche? Es gibt doch auch die anderen Männer, wie dieser Regisseur, der diesen Film gemacht hat. Oder dann gibt es eine Szene mit Daniel Zillmann, da ist er Buffalo Bill. Marga hat mit dem so einen One-Night-Stand, der ihr dann irgendwie so ein bisschen unangenehm ist. Sie stiehlt sich so davon, aber er verknallt sich halt und rennt ihr hinterher, stalkt sie so. Und irgendwann haben die so ein Treffen auf dem Dach eines Hauses. Sie sagt so, Mensch, so geht das überhaupt nicht hier, dass du mir da immer hinterher rennst. Lass uns doch vielleicht einfach nur Freunde sein. Dann haben die Sex und danach schubst sie ihn vom Dach. Und er hatte schon eingelenkt, Freund zu sein. Der hat auch diese Sexsituation nicht herbeigeführt. Das hat sie gemacht. Und dann schubst sie ihn vom Dach. Und das Lustige ist, er steht dann unten wieder auf, müsste natürlich eigentlich tot sein und sagt dann, also mal, du hast sie ja wohl nicht mehr alle. Das ist natürlich komisch und lustig, aber da habe ich dann gedacht, wo sieht diese Marga irgendwas Versöhnliches mit der Männerwelt? Weil es gibt auch so tolle Männer.
Ja, genau, aber das ist ja das Versöhnliche da drinnen, dass er sich sozusagen zur Verfügung stellt, dass ich ihn tatsächlich benutzen kann dafür, dass ich ihn als die Verkörperung des Patriarchats und so behandeln will und so muss er sozusagen herhalten dafür. Sie kann jetzt nicht aus Korrektheit sozusagen einen Schritt zurück machen, okay, der ist viel zu lieb, den kann ich jetzt nicht vom Dach stoßen. Nein, er ist jetzt da und er steht zur Verfügung, zum Glück. Und dann macht sie das auch, weil korrekt ist sie wirklich nicht. Ja, so. Das ist eine Frau, die, sie ist verzweifelt, sie ist am Ende, aber sie will kein Opfer sein. Ja, und sie will handeln. Sie sagt jetzt oder nie und ich handle jetzt. Ist ungerecht, aber sie entschuldigt sich ja auch dann. Sie sagt, du, ey, nimm's nicht persönlich. Also kaltherzig ist sie nicht. Ja.
Wir haben am Anfang unseres Gesprächs ja diese Situation gehört im Arbeitsamt, wo Marga versucht zu erklären, ich habe hier mit den ganzen Großen gearbeitet, mit Frank Castorf, mit René Polisch, am Gorki-Theater und so weiter. Und das sagt ihm natürlich alles nichts. Er weiß auch nicht, wer Heiner Müller ist. Es gibt noch später eine Szene, da sieht man, an ihrer Wand hängt ein Foto von Frank Castorf und ein Foto von Martin Wuttke. Und dann habe ich mich gefragt, interessant, diese Marga hat eigentlich ihre ganze Karriere auf Männer aufgebaut. Ja, alles männliche Regisseure an der Volksbühne, gab es eigentlich überhaupt gar keine weiblichen Regisseure. Ist das nicht ein Widerspruch, dieser Kampf gegen die Männer, wenn gleichzeitig Margas Karriere eigentlich resultiert auf diesen Männern?
Na, Widerspruch finde ich das gerade nicht, weil das ist eigentlich so Bestätigung von dem, was ist. Ja, das Absurde auch daran, also dass sie bei mir auch an der Wand hängen, das ist natürlich so auch ein kleiner Insiderwitz auch. Und ich liebe einfach diese Typen, diese Männer, diese beiden. Die haben mir viel gegeben, ich habe viel gelernt. Und leider waren keine Frauen darunter. Für mich seit wie gesagt, seit meiner Kindheit war keine starke Frau, an die ich mich orientieren konnte tatsächlich. Das war so ein Riesenmangel. Und irgendwann fragt man sich, warum? Irgendwann habe ich mich natürlich gefragt, warum habe ich nicht mit einer großen Regisseurin gearbeitet? Warum hat mich nicht eine Frau geprägt? Das ist so typisch. Gestern haben mich zwei Frauen nach der Filmvorführung angesprochen, wütend. Eine hatte Tränen in den Augen, die zweite konnte gar nichts sagen vor Wut und innerer Anspannung. Sie haben uns auseinandergenommen. Wir standen mit Sobo da so und sie haben uns einfach gesagt, das ist ja schrecklich. Was macht ihr da? Warum kommt diese Marga, diese Figur, aus der Überheblichkeit nicht raus? Sie reflektiert kein einziges Mal über ihr Benehmen, über ob das, was sie tut, richtig ist. Vor 30 Jahren sind die Frauen aktiv gewesen, zwei Feministinnen. Und da ist mir sofort dieses Zitat aus dem Film gekommen, das größte Problem der Frauen ist ihr Mangel an Größenwahn. Ist natürlich ein fragwürdiges Zitat, kann man natürlich darüber sprechen, aber man weiß, was eigentlich gemeint ist. Und ich denke, ja, weil wir Frauen wirklich es gewohnt sind, auch unser Schaffen, auch unser Talent in der Latenz zu lassen. Das wird ihnen nicht geschrien. Ich, schaut mich an, ich habe was erschaffen, ich kann das. Habt ihr das gesehen? Ja, die Frau erfindet etwas, gibt ihrem Ehemann und der Ehemann sagt, schaut mal hier. Ja, so war das ja auch schon immer.
Vielleicht ist das der Grund, ich weiß es nicht.
Okay, das ist der interessante Oder Punkt. Diese Marga geht ja sehr provokant rum. Die merkt sich nicht den Namen ihres Arbeitsvermittlers. Die ist eigentlich auch ein bisschen
total unverschämt nervig. Manchmal.
Ja, ja, die ist total nervig und unverschämt. Und man denkt sich so, hey, du provozierst aber auch die Konfrontation teilweise, weil du schon sowas ausstrahlst, sowas Konfrontatives in deinem Auftreten. Da habe ich manchmal mich auch gefragt, okay, passieren dir die Sachen eigentlich, weil du so unterwegs bist? Oder weil die Männer alle so schrecklich sind.
Ja klar, es hat sich einfach nur verschoben. Weil ansonsten provoziere ich die Männer zu Wut oder zu irgendeiner Aggression, wenn ich einfach in einem kurzen Rock die Straße entlang laufe. Dann kommt von hinten ein Schlag, einfach nur, weil ich kurzen Rock an habe. Dann verschiebt sich das eben, die Provokation. Ist immer ein bisschen anders. Ja, man ist dann anders unterwegs. Und trotzdem provoziert man als Frau, wenn man eben auffällig ist. Egal wie. Dann ist es nicht richtig. Also so habe ich das erlebt. Wenn du als Frau auf irgendeine Weise auffälliger bist, dann ist es schon nicht richtig. Du wirst von anderen Frauen auch verurteilt. Es ist anerzogen, bin ich mir sicher, die Angst, dass wenn wir uns nicht klein halten, dass wenn wir uns nicht ruhig halten, dass wenn wir uns sozusagen nicht die Regeln befolgen, wenn wir über die Regeln hinausschlagen, dann wird alles irgendwie in einem Chaos ausarten. Und ich weiß, dass das nicht stimmt.
Okay, aber wenn wir jetzt nochmal auf den Film schauen, Geschlechterkampf, das Ende des Patriarchats, da wird dann praktisch das Patriarchat vom Dach gestoßen in Form von Daniel Zillmann und es gibt auch eine erotische Liebesbeziehung zu einer anderen Frau. Gibt es sowas wie eine Lösung?
Ja, das bleibt eine Suche, aber ich meine, so Marga hat ihre Lösung schon gefunden. Also sie sagt ja auch, also das Bandenbilden, wichtig, sich zusammentun und diese Bekenntnis vielleicht am Ende, wo sie sagt, vielleicht begreifen wir letztendlich auch, dass es gar nicht so um die Identitäten geht, Mann, Frau und so weiter, sondern eher um die gesellschaftlichen, also um die Klassenunterschiede in der Gesellschaft.
Und ansonsten, wie sieht's jetzt aus für die echte Margarita Breitkreuz nach diesen Episoden auf dem Arbeitsamt? Hat sich die Situation gebessert?
Nö, ich glaube nicht, dass das sich was getan hat. Ich bin da einfach irgendwann raus, weil sie tatsächlich irgendwann aufgegeben haben. Sie haben gesagt, Frau Breitkreuz, ich glaube, Sie sind einfach völlig untalentiert für jede andere Art von Arbeit. Sie müssen auf die Bühne zurück.
War das?
Und dann kam auch dann wieder Frank mit Fabian.
Frank Kastorf.
Genau, und dann ist René Polisch Intendant geworden und mich wieder ins Ensemble gekommen und jetzt läuft es wieder im Theater weiter.
Margarita Breitkreuz, sie ist die Co-Autorin des Films Geschlechterkampf, das Ende des Patriarchats und sie spielt dort die Hauptrolle und dieser Film, der ist in dieser Woche ins Kino gekommen. Margarita Breitkreuz, ganz herzlichen Dank für den Besuch hier im Studio.
Danke.
Und ein Gespräch mit dem Regisseur des Films, mit Sobo Svobodnik, das finden Sie auch unter unserer Homepage deutschlandfunkkultur.de. Und jetzt reisen wir ins wunderschöne schottische Edinburgh. Das ist im August regelmäßig überfüllt, denn dann starten gleich mehrere Festivals, zum Beispiel das Fringe Festival. Hier kann jeder mitmachen, der will, wenn er eine Spielstätte findet. Gestern ging's los. 3 Wochen lang verwandelt das Fringe die Stadt in ein gigantisches Straßenfest. Mehr als 3500 Shows sind angekündigt. Dabei sein ist alles. Warum das aber nicht ganz unproblematisch ist, das weiß Barbara Behrendt. Sie hat schon einige Künstler gesprochen und ihre Shows besucht.
Welcome to Lolly Bag. A Lolly Bag is the bag you give to a kid at the end of the kids' party. It's a bit of a mix.
Wenn die Australierin Hannah Camillary zu ihrer Show Lolly Bag begrüßt, also einer Tüte Süßkram, einem Kessel Buntes, hat sie das Publikum mit ihrem ersten Sketch schon für sich eingenommen. In einer irre schnellen Nummernrevue verwandelt sie sich im Studio des Assembly Theaters in Dutzende Rollen, etwa in eine Highschool-Lehrerin mit Haaren auf den Zähnen, und das Publikum spielt mit. Das hat absolut keinen tieferen Sinn, aber es ist komisch, unterhaltsam und ungeheuer gut performt. Kein Wunder, dass Hannah dafür beim Comedy Festival in Melbourne für die beste Performance nominiert war und dann den Pindar Prize gewonnen hat. Der Pindar Prize geht mit einer Einladung ans Assembly Theater einher. Nur deshalb feiert Hannah in diesem Jahr ihr Fringe-Debüt. Ohne die Unterstützung, die der Preis bietet, darunter eine Unterkunft, wäre die Tour viel zu teuer. Und auch so muss Hannah so viel investieren wie noch nie für ein Projekt.
Even though I did have funding as a support, I also had to raise a very significant amount of money. It's the most money I've ever spent on any project in my life.
So genial die Idee vor 76 Jahren war, ein frei zugängliches Festival zu erfinden, so schwierig ist es heute, diese Zugänglichkeit für die KünstlerInnen sicherzustellen. Kein Kurator schränkt sie ein, sondern der Wohnungsmarkt. Nicht nur die Beteiligten der rund 3500 Shows brauchen eine Bleibe, sondern auch die des parallel stattfindenden International Festivals. Dazu kommt das Buch- und das Filmfestival, plus die BesucherInnen und TouristInnen in der Hochsaison. Die schottische Hauptstadt ist im August hoffnungslos überlaufen. Deshalb empfiehlt sogar Shona McCarthy, die organisatorische Leiterin des Fringe Festivals, den KünstlerInnen, sich erst um eine Bleibe zu kümmern und dann um eine Spielstätte.
But what we do is encourage people not to register their show unless they have accommodation sourced first.
Irgendwie kriegen sie es dann aber doch immerhin beim Fringe, mit Unterkünften auf dem Unicampus etwa. Nächstes Jahr sollen die KünstlerInnen auch außerhalb der Stadt untergebracht werden mit Glamping, also besser ausgestatteten Campingplätzen. Gute Ideen sind bitter nötig. 2024 tritt in Schottland nämlich ein neues Gesetz in Kraft, das es erschwert, Wohnungen als Ferienwohnungen zu vermieten. Als Besucherin allerdings ist es ein Riesenspaß, die Stadt im Festivalfieber zu erleben. Gespielt wird in sage und schreibe 281 Spielstätten. In extra aufgestellten Containern, in Kellern, Zelten und Kirchen, auf Studiobühnen, in Ateliers und natürlich auf der Straße. Die Innenstadt ist voller Pop-up-Bars und auf der Royal Mile drückt einem alle paar Meter jemand einen Flyer in die Hand. Auch die Regisseurin Joanna Simmons aus New York, die trotz aller Kosten zum 2. Mal angereist ist.
Because it has a reputation and it means something in New York or Los Angeles to say that you took a show to the Fringe.
Das Fringe, sagt sie, hat einen Namen. Wenn man in Edinburgh gute Kritiken bekommen hat oder ausverkauft war, ist das gut für den Lebenslauf.
CV-Builder, I guess.
Auch wenn man finanziell draufzahlt. Zu entdecken gibt es beim Fringe viel zu viel. Unmöglich, sich im Chaos zurechtzufinden. Shona McCarthy sagt, das Festival bilde stets das ab, was die Gesellschaft umtreibt. In diesem Jahr stehen auffällig viele Gender- und Identitätsthemen auf dem Programm und alles, was politisch dazugehört. Rechte für die queere Community, Feminismus, Abtreibungsgesetze. One-Woman-Shows und Stand-up-Comedy sind in der Mehrzahl, mit Bühnenmitteln, die in einen Koffer passen. Beim Fringe treten auch die bekannten Comedy-Namen auf. Die Umbilical Brothers füllen in Australien große Hallen. Jetzt sitzen sie, nach ihrer eigenen Performance, in Hannah Camillarys Show und fühlen sich an ihr erstes Fringe 1994 erinnert.
It basically fit about 40 people in and they crammed 120 people in the room.
In einen Raum für 40 Leute haben sie damals 120 gequetscht, erzählt David Collins. Ab dem dritten Abend waren sie ausverkauft und es sei, sagt er, genauso stickig gewesen wie heute Abend. Daher weiß er, es wird auch für Hannah gut laufen. Sie selbst war nun schon über 10 Jahre nicht mehr in Edinburgh, auch weil einem beim Fringe nichts geschenkt werde, sagt David.
And we had 60 people in a venue tonight.
Hier hatten sie heute nur rund 60 ZuschauerInnen in einem Raum mit 120 Plätzen. Das passiere ihnen sonst nirgends. Das mache einen demütig und man arbeite dann härter. Es gibt, sagt David, keine größere Herausforderung als Edinburgh.
And this is no greater challenge than the Edinburgh Festival because of how many thousands of shows are there.
Ob Newcomer oder Routinier, hier müssen alle um jeden Zuschauer kämpfen. Doch es lohnt sich. Vor allem die jungen Edinburgher strömen zum Fringe. So viele, wie sich das Festival in Deutschland nur wünschen können. Mit rund 10 Euro pro Ticket ist das Fringe für die ZuschauerInnen immer noch erschwinglich. Zumindest für die Lokalen, die keine Hotels bezahlen müssen.
Barbara Behrendt beim Fringe Festival in Edinburgh und am Montag berichtet sie noch einmal von dort in unserem Kulturmagazin Fazit ab 23 Uhr, dann vom internationalen Festival.
Die geniale Stelle.
Und die kommt heute von Hans-Georg Wegner. Er ist der Generalintendant des Mecklenburgischen Staatstheaters Schwerin und erlebt hat er seine geniale Stelle in Stuttgart.
Meine geniale Stelle war, ich war zur Premiere von François d'Assis, einer Oper von Messiaen in Stuttgart. Und da gab es einen Teil, der spielt in der Freilichtbühne auf dem Killesberg. Und das ist die Stelle, wo der Franz von Assisi mit den Vögeln redet und zu ihnen predigt. Und das ist so komponiert, dass das Orchester die ganze Zeit Vogelstimmen imitiert und in einer wunderbaren Art und Weise umsetzt. Sehr, sehr farbenreich. Und in dieser Freilichtbühne gibt's immer so kleine Pausen zwischen dem Vogelgesang des Orchesters. Und die Vögel ringsrum, die haben tatsächlich geantwortet. Mit dem Orchester sind die in Dialog getreten. Und das war so ein magischer Moment, wo ja, Natur und Kultur so wunderbar miteinander verschmolzen sind. Das war wirklich eine sehr, sehr schöne Situation.
Hans-Georg Wegner mit seiner genialen Stelle. Und das war Rang 1 mit Susanne Burkhardt. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Samstag.